Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen heute.
Hybridlösung. Hersteller und Händler versprechen sich viel von digitalen Showrooms. Konvergenz. Einkaufsplattformen setzen auf erweiterte Livestreams und Videokonferenzen. Enttäuschung. Warum die Internetbranche den Digitalminister vermisst. Mietschreiber. Die Wikipedia-Community stimmt über bezahlte Lemmata ab. Und das digitale Logbuch. Wertig.
Irgendwann wird es alles so normal sein, dass die Leute vielleicht sogar sich gar nicht mehr vorstellen können, überhaupt irgendwo anders hinzugehen, um einen Einkauf zu tätigen.
Ja, so stellt sich also Marc Fritz vom Hemdenhersteller Olymp das Einkaufserlebnis der Zukunft vor. Und Fritz redet keineswegs von einem Online-Showroom, bei dem man bequem als Einkäuferin zum Beispiel vom Büro-PC aus mal reinschauen kann, sondern er redet von einer Art Hybridraum, einem Showroom, in dem Einkäuferinnen und Einkäufer sowohl in Präsenz als auch online mit den Herstellern handeln können. Hybride Konzepte also stehen da im Vordergrund, wo man angesichts der Pandemie auch im Handel eher reine Online-Lösungen erwartet hätte, oder Peter Welchering?
Naja, es geht ja nicht nur um die Pandemie, sondern insgesamt um den Ausbau in diesem Bereich. Und schon vor Pandemiezeiten hat ja beispielsweise der Einzelhandel seine Online-Bestellmöglichkeiten massiv ausgebaut. Gleichzeitig aber, und das kommt dann für solche Entwicklungen dazu, gleichzeitig haben die Händler eben sehr stark auf das Einkaufserlebnis vor Ort gesetzt. Mit Live-Events, mit Gastronomie und natürlich mit viel Beratung von Angesicht zu Angesicht. Und zu den Hochzeiten der Pandemie, eben mit den Inzidenzhöchstständen, ist das dann zeitweise völlig ins Virtuelle verlagert worden. Aber im Sommer, als dann die Inzidenzen zurückgingen, da konnte man so eine Sehnsucht nach wirklichen Begegnungen mit leibhaftigen Menschen vor Ort erleben. Und das ist dann nicht nur vom Handel aufgegriffen worden, sondern eben auch von den Herstellern, dass eben beides klug kombiniert werden muss. Beides heißt, das Erlebnis vor Ort und das digitale Angebot. Ja, und darauf setzen dann auch immer mehr Messe- und Konferenzveranstalter. Hybride Veranstaltungen, die in Messehallen und Konferenzräumen stattfinden, aber an denen eben auch virtuell teilgenommen werden kann. Und die ganzen digitalen Showrooms, Messehallen, Konferenzräume, die es ja auch vor der Pandemie schon gab, die aber dann eher so ein Schattendasein führten, die nehmen genau diesen Trend jetzt auf.
Ja, und deshalb haben wir uns solch einen digitalen Showroom mal genauer erklären lassen, um herauszufinden, mit welcher Art von Digitalisierung wir es hier zu tun haben und was die Probleme dabei sind.
Man fasst die Hemden an, man legt sie auf den Boden, man stellt sich eine Kollektion zusammen, die dann ein Kunde im Laden so auf dem Ladentisch vorfindet. Die Großkunden kommen zu uns und stellen sich ihre Kollektion für das nächste Frühjahr zusammen.
So schildert Tina Anschütz vom Hemdenproduzent Olymp, was in einem Hersteller-Showroom stattfindet, wenn die Einkäufer von Bekleidungsgeschäften Ware aussuchen. In Pandemiezeiten wurde das schwierig. Da konnten Tina Anschütz und ihre Kollegen allerdings auf ein Konzept für einen digitalen Showroom zurückgreifen, an dem sie bereits seit mehr als einem Jahr gearbeitet hatten. Im Mittelpunkt des digitalen Showrooms die Projektionsfläche oder Anzeigetafel, das Whiteboard.
Dieses Whiteboard ist so flexibel, dass man sagen kann, okay, ich habe mir hier mal einen Warenkorb für dich zusammengestellt, so könnte ich mir das vorstellen. Ich würde dir noch empfehlen, auf jeden Fall weiße Hemden mit dazu zu nehmen und mit ein paar Farben zu ergänzen, sodass man sich jetzt hier auf diesem Whiteboard das flexibel zusammenstellen kann. Ich kann das anordnen, wie ich möchte, ich kann das groß ziehen, ich kann hier vergleichen und sagen, ich habe hier zwei, ich bin mir noch nicht sicher, welches möchte ich denn jetzt? Vielleicht gefällt mir das mit dem dunkleren Ausputz, also so nennt man die Innenfarbe im Kragen, gefällt mir hier besser und das hat auch hier vorne an der Knopfleiste noch einen schönen Besatz.
Dabei stellte sich heraus, dass die Modebranche mehr benötigt als ein rein virtuelles Treffen im digitalen Showroom. IT-Spezialist Thomas Graupner.
Man kann in einem digitalen Showroom nicht ausschließlich digital verkaufen. Also natürlich, wenn der Kunde nicht in den Showroom kommt und ein Termin remote stattfindet, dann wird man, ich sag mal, bedingt die Möglichkeit haben, Dinge anzufassen. Man muss dem Kunden halt diese Ware dann, und wenn es auch nur Stoffproben sind, im Vorfeld schicken.
Das erfordert eine etwas aufwendigere Logistik. Die entfällt allerdings, wenn die Kunden der Einladung in den digitalen Showroom folgen. Aber auch dann bleibt es beim hybriden Angebot. Mit virtuellen Hemden auf der Projektionsfläche und ganz realen Stoffmustern zum Anfassen.
Es wird eine hybride Form sein, in der man die Möglichkeit hat, gewisse Gewebe anzufassen. Das heißt, ein neues Gewebe, eine neue Strickform oder eine neue Schnittform wird es definitiv auch in einem Showroom geben. Im Moment ist es halt so, dass wir die komplette Kollektion hier ausgestellt haben. Und wir würden dann gerne in dieser hybriden Form es ermöglichen, dass man sich Neuheiten anschauen kann, aber zum Beispiel Gewebe, die gewohnt sind oder die gelernt sind, einfach auch auf Basis von digitalen Produkten sich anschaut und dann seine Order durchführt.
Und diese Order kann dann sehr schnell bearbeitet und erledigt werden. Vorausgesetzt, der digitale Showroom ist effizient in die gesamte informationstechnische Infrastruktur des Unternehmens eingebettet.
Das Ganze ist so ausgestaltet, dass alles, was wir hier schon im System sehen, quasi live angebunden ist an unser Warenwirtschaftssystem. Das heißt also, der Kunde kommt dort quasi beim Aufruf des Kundenprofils aus dem ERP-System. Alle Artikel kommen natürlich aus dem ERP-System. Auch die Verfügbarkeiten werden bei der Anpassung von Mengen in Echtzeit gegen das ERP-System geprüft, ob eben dieser Artikel in dieser Menge auch in der Zukunft verfügbar ist.
So wird die neue Kollektion mal vor Ort im digitalen Showroom präsentiert, mal findet das Ganze ausschließlich remote statt. In beiden Fällen wollen Kunden das neue Mischgewebe zusätzlich zu dem, was sie auf dem Bildschirm sehen, auch als ein reales Produkt begutachten können. Sie wollen ein Muster zum Anfassen haben. Deshalb benötigen diese hybriden Lösungen auch ein sehr effizientes Logistikmodul im Warenwirtschaftssystem.
Und das betrifft dann nicht nur die Modebranche. Ähnliche Entwicklungen lassen sich ja gerade in der Automobilindustrie feststellen und sogar in Branchen, die bisher ausschließlich vom Erlebnis vor Ort geprägt waren, wie zum Beispiel die Messe- und Konferenzbranche. Vor einigen Jahren wurde da noch mit virtueller Realität experimentiert. Davon haben sich fast alle Branchen verabschiedet. Steht denn jetzt so eine Art Revival der virtuellen Realität an? Werden Einkäufe, Messen, Konferenzen im Metaversum stattfinden? Finden, wie Facebook-Chef, eigentlich müsste man ihn ja Meta-Chef nennen, Mark Zuckerberg das prognostiziert, Peter?
Also die nächsten Jahre nach Ansicht der Experten zunächst mal nicht. Da werden Einkäufe, Messen, Konferenzen, Orderveranstaltungen der Modebranche oder auch der Buchbranche allerdings eben zunehmend hybrid stattfinden. Also es wird eine Veranstaltung vor Ort geben und es wird Möglichkeiten geben, virtuell dabei zu sein. Und das wird über Livestreams mit angeschlossenen Videokonferenzen, über Konferenzchats und auf Einkaufsplattformen der Fall sein. Und dabei nähern sich die Technologien dann an, die im Bereich Business-to-Business und die im Bereich Business-to-Consumer eingesetzt werden. Zumindest kurz- oder mittelfristig wird dabei die Videokonferenz als ganz zentrale Säule eine große Rolle spielen. Von Konferenzen und Messen sowieso, aber auch bei Produktpräsentationen und Einkäufen. Allerdings insbesondere bei letztgenanntem, also Einkäufen, da wird mit mehreren Kameraspuren gearbeitet, auch bei Produktpräsentationen. Und diese Kameraspuren, bei denen kann der Kunde bzw. Anwender dann die Kamera und Kameraperspektive wählen, die ihm gerade die beste Sicht auf das Produkt bietet und die ihm das vom Produkt zeigt, was er gerade sehen will. Und solche ziemlich aufwendigen Videoanwendungen, die werden zunehmend gerade entwickelt und eben in die Einkaufsplattformen eingebaut.
Wenn schon verschiedene Kameras und Kameraperspektiven eingebaut werden, dann ist ja der Weg zur Augmented Reality und vielleicht auch zum Metaversum gar nicht so weit, oder?
Ja, tatsächlich wird mit Augmented Reality experimentiert, übrigens mit virtueller Realität dagegen in der anwendungsorientierten Plattformentwicklung eigentlich so gut wie gar nicht. Und bei der Augmented Reality, also der erweiterten Realität, da wird großer Wert darauf gelegt, dass das Ganze eben videokonferenzkompatibel und mit einem Smartphone oder Tablet auf Anwenderseite zu realisieren ist. Also keine Datenbrille, erst recht kein VR-Anzug. Da soll gerade nicht so ein Second Life, eine andere virtuelle Welt aufgebaut werden, sondern diese Plattform mit ihren Videokonferenzen, die sollen in der realen Welt die verschiedenen Standorte verbinden. Und sie stehen dabei dann nach wie vor für eine hybride Lösung, weil die Präsenz vor Ort zu bestimmten Gelegenheiten eben auch immer wieder angesagt ist.
Bleibt immer noch die Entscheidung, will man jetzt präsent sein, also vor Ort dabei sein oder virtuell dabei sein? Entwickeln sich da Kriterien, wann die Anwesenheit virtuell und wann sie in Präsenz ja sinnvoll ist?
Na, keine wirklich harten Kriterien. Das soll ja gerade dem Einzelnen und eben dessen Entscheidung überlassen bleiben, ob er sich neue Produkte auf einer Messe wirklich vor Ort anschauen will oder ob er das dann virtuell tut. Ähnlich in so einem digitalen Showroom. Fahre ich zum Hersteller und habe da einige Möglichkeiten, Produkte live wirklich zum Anfassen zu sehen, oder mache ich das eben alles auf der digitalen Plattform, vielleicht mit einer Musterkollektion, die mir zugeschickt wurde. Die Kriterien sind dabei eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Das haben die Anbieter solcher Systeme inzwischen übrigens auch gelernt. Mein Kriterium ist vielleicht gerade, dass ich wenig Zeit habe und deshalb auf die digitale Plattform gehe, statt zu einem Event zu fahren. Oder ich bin gespannt, einige Menschen mal wirklich live auf einer Veranstaltung von Angesicht zu Angesicht zu erleben, eben richtig live, und fahre deshalb hin. Und das ist ja gerade der Vorteil dieser hybriden Lösung. Da kann diese Entscheidung wirklich dem Einzelnen überlassen sein. Die digitalen Messe- und Verkaufsplattformen vor 5 oder vor 7 Jahren, die konnten sich auch deshalb nicht durchsetzen, weil sie den Menschen genau diese Entscheidung abnehmen wollten. Und das ist eben nicht gut angekommen.
Digitale Messen, digitale Handelsplattformen werden zunehmend hybrid. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Erwartungen an die Unterhändler des rot-gelb-grünen Koalitionsvertrages waren groß. Denn mit dem Regierungswechsel nach ewig langer Zeit verbinden viele Interessensvertreter auch einen spürbaren Politikwechsel auf vielen Feldern. Da steht die dramatische Drosselung des CO2-Ausstoßes ganz oben auf der Wunschliste der Klimaaktivisten. Aber auch die IT-Branche hat eine klare Erwartungshaltung. Sie verlangt einen regelrechten Digitalisierungsschub. Doch kaum lag das über 170 Seiten lange Vertragswerk vor, regten sich schon die ersten kritischen Stimmen. Die Verbände der Digitalbranche machten aus ihrer Unzufriedenheit keinen Hehl. Auch der Eco-Verband der Internetwirtschaft hat sich zu Wort gemeldet und den Vorsitzenden Oliver Sümer habe ich gefragt, was dem Eco am neuen Koalitionsvertrag nicht gefällt.
Also zunächst mal enthält der Koalitionsvertrag vieles, was wir sehr begrüßen, wo Forderungen aufgenommen worden sind, die insbesondere die Internetwirtschaft seit vielen Jahren an die Politik gestellt hat. Also insofern enthält das durchaus viele positive Aspekte und Learnings aus der Vergangenheit. Was uns allerdings in der Tat fehlt, und das habe ich moniert, ist, dass wir erneut kein Digitalministerium bekommen werden und damit erneut die Chance vertan wird, diese immense Herausforderung, vor der die Politik steht, nämlich die komplette Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft in einem Ministerium zentral zu bündeln und dafür zu sorgen, dass es eine Organisation gibt, bei der alle Fäden zusammenlaufen und die eine Gesamtstrategie für diese komplexen Aufgaben in der Zukunft verantwortet. Das finden wir bedauerlich. Insofern war die Kritik eine Frage der Organisation der Digitalpolitik. Und da sind wir weiterhin der Auffassung, dass man das besser gestalten muss.
Gut, mit den Ministerien ist so eine Sache. Was ist jetzt der Vorteil daran, wenn an einem Haus Digitalministerium dran steht, im Vergleich zum Beispiel zu einem Ministerium, wo es einen eigenen Staatssekretär oder Staatsminister gibt, der für Digitales ausschließlich zuständig ist?
Mit einem Ministerium, bei dem das lediglich an der Tür steht, wäre es in der Tat nicht getan gewesen, sondern die Frage ist natürlich, wie man ein solches Digitalministerium ausgestaltet hätte. Und dazu gehört für mich insbesondere, dass wir dort eine zentrale Kompetenz haben für die Querschnittsthemen, die in allen Bereichen der Digitalisierung eine grundlegende Bedeutung, ja sogar Voraussetzung spielen, damit Digitalisierung gelingen kann. Das betrifft zum Beispiel den Ausbau von Breitbandinfrastrukturen, das betrifft die Förderung und Schaffung von Quantencomputertechnologie, von künstlicher Intelligenz, aber auch die wichtige Frage der technischen Voraussetzung für die Schaffung digitaler Identitäten. Das alles sind Querschnittsthemen, die ich zentral umsetzen kann. Um dann zu sagen, wenn ich diese Thematik gelöst habe, dann kann ich in die jeweiligen Fachbereiche reingehen, in den Finanzbereich, in den Bildungsbereich, in den Gesundheitsbereich und dort auf Grundlage dieser ausgerollten Technologien dann quasi vertikal die Digitalisierung in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen umsetzen. Deswegen halte ich das so für wichtig, dass man diese Querschnittsthemen gebündelt hätte. Das passiert nun nicht und jetzt müssen wir uns anschauen, wie die neue Bundesregierung es denn anstattdessen organisieren will. Wir werden ja offenbar ein etwas neu zugeschnittenes Ministerium für Verkehr und Digitales bekommen und da muss man jetzt mal abwarten, welche Kompetenzen dort verankert sein werden.
Aber das wäre es ja eigentlich, wenn in diesem Ministerium sozusagen das Digitale fest verankert ist und nicht auf viele verschiedene Ressorts verteilt wäre, dann wäre doch Ihre Forderung damit sozusagen erfüllt.
Dann wäre zumindest ein Teil der Forderung erfüllt, das ist richtig. Deswegen schauen wir jetzt genau hin, um zu sehen, für welche Bereiche hier tatsächlich die Zuständigkeit im Verkehrsministerium verortet wird. Ich denke trotzdem, dass es angesichts der Jahrhundertaufgabe, muss man sagen, die vor uns liegt, angemessen gewesen wäre, das in einem eigenen Ministerium zu bündeln. Aber wir, wie gesagt, schauen uns jetzt erstmal an, wie die Neustrukturierung, Neuordnung aussehen wird. Und da müssen wir mal gucken, was uns da blüht.
Für den Klimawandel gibt es ja auch kein eigenes Ministerium.
Das ist richtig. Für den Klimawandel gibt es aber zumindest sehr deutliche, auch an zeitlichen Vorgaben festgemachte Ziele. Es gibt auch für die IT-Industrie im Koalitionsvertrag die klare Vorgabe, dass Rechenzentren bis 2027 klimaneutral betrieben werden müssen. Und solche Vorgaben, die brauchen wir eben auch für den Breitbandausbau. Dazu findet sich kein Datum drin. Das kann natürlich noch kommen, wenn entsprechende Umsetzungsstrategien verabschiedet werden. Aber auch da brauchen wir eben viel mehr Verbindlichkeit und eine klare Vorgabe, auch zeitlich, die die Bundesregierung sich selber macht, bis wann sie diese großen Lücken, die wir aufzuholen haben, schließen will.
Sie haben ganz zu Anfang unseres Gespräches gesagt, im Koalitionsvertrag steht auch sehr viel Gutes drin. Steht da zum Beispiel drin, was Sie ja freuen müsste, morgen gibt es überall Glasfaser?
Das steht so nicht drin. Das Morgen fehlt mir in der Tat, also die Verbindlichkeit, was den zeitlichen Fahrplan anbelangt. Aber gerade im Breitbandausbau sind tatsächlich viele gute Aspekte im Koalitionsvertrag zu finden. Viele Dinge, die wir auch seit vielen Jahren bemängelt haben. Beispielsweise die wahnsinnige Bürokratisierung, die mit dem Breitbandausbau verbunden ist. Hier sagt der Koalitionsvertrag klar, diese Genehmigungsverfahren müssen schlanker, effizienter gestaltet werden. Sie müssen viel schneller gehen. Es wird die Forderung der Internetindustrie nach auch alternativen Verlegetechniken aufgegriffen, die eben auch einen viel schnelleren Ausbau in der Fläche ermöglicht, als wir das bisher gesehen haben. Also insofern viele gute Ansätze. Darüber freuen wir uns auch. Aber entscheidend ist eben jetzt, wie geht es in die Umsetzung? Wer ist verantwortlich? Und wie sieht der konkrete Milestone und Zeitplan aus, in dem die Bundesregierung das jetzt auch auf die Straße bringen will?
Dafür wird es dann, wie gesagt, diesen Minister für Verkehr und Digitales geben. Wie lange hat er Ihrer Meinung nach Zeit, um den richtigen Weg einzuschlagen?
Ich denke, gerade im Bereich Breitbandausbau muss man spätestens nach einem Jahr erste Erfolge sehen. Nicht nur erkennen, dass die Ankündigung der vereinfachten Verfahren tatsächlich stattgefunden hat, sondern auch schon erste Erfolge der Nutzung dieser Verfahren. Wir brauchen den Breitbandausbau dort, wo wir weiße Flecken auf der Landkarte haben. Das adressiert der Koalitionsvertrag ja auch. Wir müssen schauen, dass wir insbesondere Schulen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser überall an die Breitbandinfrastruktur anbinden. Und da würde ich schon erwarten, dass man innerhalb von 12 Monaten da einen klaren Fortschritt erkennen kann.
Die Digitalisierungsstrategie der neuen Ampelkoalition, darüber sprach ich mit Oliver Süme vom Eco-Verband der Internetwirtschaft. Ja, seit es die Wikipedia gibt, gibt es auch immer wieder Berichte über diese Online-Enzyklopädie bei uns in Computer und Kommunikation, zum Beispiel 2004. Da ging es in einem Bericht darum, alle Wikipedia-Artikel in einem Buch zu veröffentlichen. Damals, da ging das noch, denn die Wikipedia stand am Anfang und passte noch in ein Buch. Aber längst ist das bescheidene Projekt undruckbar groß geworden und in den Suchmaschinen stehen die Einträge der Wikipedia stets ganz oben. Doch der unsagbare Erfolg hat auch seinen Preis, zum Beispiel den, dass massive wirtschaftliche Interessen in die Wikipedia hineinspielen. Artikel werden von Autorinnen und Autoren geändert, die dafür Geld von der Wirtschaft oder von Privatpersonen bekommen. Und gestern wurde über einen Antrag entschieden, der Auftragsarbeiten von PR-Dienstleistern verbieten wollte. Was kam dabei heraus, Maximilian Schönherr?
Eine eindeutige Ablehnung des Antrags. 121 Stimmen waren für ein Verbot, 171 Stimmen dagegen, 12 Enthaltungen.
Das heißt, es darf auch weiterhin gegen Bezahlung in der Wikipedia editiert werden?
So ist es.
Wer stimmte denn da ab über diesen Antrag?
Fast ausschließlich erfahrene, langjährige Wikipedia-Autorinnen und Autoren, obwohl auch tausende andere angemeldeter User bei diesem sogenannten Meinungsbild hätten mit abstimmen können. Sie wussten es aber nicht. Die Masse kriegt sowas nicht mit.
Was, wenn die Abstimmung zugunsten eines Verbots ausgefallen wäre?
Das hätte eine Schockwelle durch die Szene der PR-Autorinnen und Autoren geschickt. Und es hätte erhebliche Konsequenzen für die administrative Arbeit gehabt. Meist schreiben ja Menschen unter Pseudonym, was völlig okay ist. Da den werblichen Hintergrund einer solchen Person herauszufiltern, ist oft gar nicht möglich. Wenn sich der Verdacht aber erhärtet hätte, wäre es dann zu einem für alle in der Wikipedia sichtbaren Hinweis gekommen und letztendlich hätte ein selbstverständlich ehrenamtlicher Administrator diesen User sperren müssen. Es ist extrem kompliziert.
Ja, diese Sperrung eines Accounts, das wäre dann die Strafe gewesen?
Ja, und es ist eine starke Strafe. Es gibt ja keine Polizei in der Wikipedia und keine Staatsanwaltschaft. Sperrung ist das Tool der Wahl. Macht man schon länger mit sogenannten Vandalierern, die in irgendwelchen Artikeln irgendwas reinschreiben, wäre aber auf jeden Fall mit dem Verbot des bezahlten Schreibens administrative Mehrarbeit gewesen.
Was war denn der Hauptgrund der Ablehnung dieses Verbotes? Eben dieser Mehraufwand?
Das war das Argument einiger. Der Hauptgrund ist aber ein anderer. Die Wikipedia wuchs so stark, weil jeder mitschreiben konnte. Jeder. Das steht auch im Statut. Wenn man bestimmte Autorengruppen ausschließt, verstößt das gegen diesen Grundsatz. Dann gibt es natürlich noch den neutralen Standpunkt, mit dem man schreiben sollte. Und das beides muss man gegeneinander abwägen. Es kam jedenfalls raus, so können wir nicht das bezahlte Schreiben verbieten.
Warum fand denn diese Diskussion und die Entscheidung jetzt statt und nicht schon vor vielen Jahren? Das Problem ist ja nicht neu.
Genau, 2013, da haben wir hier in Computer und Kommunikation auch darüber berichtet, gab es einen einjährigen Workshop dazu, bezahlt von der Wikimedia Foundation. Und da kam bei raus, dass es auch abgelehnt wurde, so ein Meinungsbild. Also man kann weiterhin bezahlt schreiben, aber man braucht ein sogenanntes verifiziertes Account. Das heißt, wer für die Firma X schreibt, muss sich outen. Und das Ganze ist heute wieder hochgekocht, unter anderem, weil Jan Böhmermann das Thema im ZDF ausführlich aufgriff. Und deswegen ist die Sensibilität dafür gestiegen.
Maximilian, wie schätzen Sie denn die Entwicklung ein? Wie geht es jetzt weiter mit der Wikipedia in dieser Frage?
Also ich bin ja selbst seit langem Autor da und ich glaube, dass mit der Größe die Probleme zunehmen. Das bezahlte Schreiben ist ein ganz großes Problem, weil es die Neutralität zahlloser Artikel gefährdet. Ein anderes Problem ist aber die schiere Menge an Artikeln, 2,5 Millionen allein in der deutschen Wikipedia. Wer will die pflegen, korrigieren, aktuell halten? Und auch die Diskrepanz zwischen den Autorinnen und Autoren und der Dachorganisation, die die Gelder einsammelt und administrative Tätigkeit macht, wie jetzt so ein Meinungsbild, tut dem Projekt nicht gut. Darf ich 2 Tipps geben? Wenn Sie einen Artikel lesen, lesen Sie immer kritisch. Und zweitens, machen Sie mit. Mit der Bedeutung der Wikipedia hat auch der Respekt vor der Wikipedia drastisch zugenommen. Viele denken, da kontrolliert jemand die Wikipedia. Dem ist aber nicht so.
Die Wikipedia hat sich gegen ein Verbot von bezahlten Schreiben entschieden. Maximilian Schöner berichtete. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23796.
Vertix heißt das Smartphone, sagt er, der Influencer. Vertix. Hätte auch über die 2 GHz getaktete 32-kernige Application Processing Unit reden können, die 108-Megapixel-Kamera mit optischem 10-fach-Zoom, Gesichtserkennung, Finger- und Iris-Scanner und dann die Commerzlaudatio abschließen mit einem bekräftigenden Boah. Ja, klingt etwas gewöhnlich. Weshalb der Influencer denn auch Vertix sagt. Vertig ist Boah. Aber mir so genäselt, wenn es um modische Accessoires geht wie Smartphones. Oder Jeans. Die sind ja auch nicht zerrissen, sondern man spricht stattdessen von used, destroyed oder rippled. Und so eine Designer-Jeans ist wie ein Smartphone-Betriebssystem. Ein Loch am anderen. Man kriegt ja keine Sicherheitsupdates. Also jetzt für die Smartphones. Solche, die älter als ein paar Monate sind, keine Patches. Gibt's aber bei Jeans. Patchwork-Jeans heißen die. Die gleich in der Fabrik geflickt worden sind. Die sind allerdings nicht so schick wie die Destroyed, die gepatchten. Bei Smartphones wiederum stellt sich die Frage, ob eines mit geflicktem Betriebssystem überhaupt noch so richtig stylisch sein kann. Es ist ja dann auch schon etwas älter. Ja. Den Influencer kümmert das alles nicht. Er redet über abgerundete Ecken und metallisch glänzendes Plastik und sagt, das Smartphone mache einen wertigen Eindruck. Ja, das ist wertig. Grenzwertig. Boah.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die EU-Staaten wollen strengere Regeln für Technologiekonzerne. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Der Rat der EU-Staaten hat sich Ende der Woche auf eine gemeinsame Position zu 2 geplanten Digitalgesetzen verständigt. Das Gesetz über digitale Dienste soll dafür sorgen, dass Online-Plattformen stärker gegen Praktiken vorgehen sollen, die in der Offline-Welt bereits verboten sind. Die Spanne reicht dabei vom Verkauf gefälschter Produkte bis zu Hassrede. Das Gesetz über digitale Märkte sieht strengere Regeln für Konzerne mit besonderer Marktmacht, sogenannte Gatekeeper, vor. Sie sollen sich an Verhaltensvorschriften hinsichtlich des Umgangs mit Kundendaten und des Zugriffs auf ihre Plattformen halten müssen.
Die Katastrophenwarnung per SMS an alle soll kommen.
Gestern hat der Bundesrat einer Verordnung der Bundesregierung zum sogenannten Cell Broadcast zugestimmt. Die Technologie erlaubt es, im Katastrophenfall Warnungen an alle Handys in einer bestimmten Gegend zu schicken. Spezielle Apps oder eine Registrierung mit Telefonnummer sind nicht nötig. Wann das System einsatzbereit sein wird, ist unklar. Die technischen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden.
Die Vereinigten Staaten nehmen Chinas Quantentechnologieunternehmen ins Visier.
Das amerikanische Handelsministerium hat Mitte der Woche 8 chinesischen Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen den Zugang zu US-Technologien verwehrt. Darunter sind 2, die an der Kommerzialisierung von Quantencomputern arbeiten. Das Handelsministerium teilte mit, man wolle so verhindern, dass amerikanische Technik in China für militärisch genutzte Quantencomputeranwendungen verwendet würde, etwa um Verschlüsselungen auszuhebeln oder umgekehrt besonders sichere Verschlüsselungstechnologien zu entwickeln. Chinas Regierung kritisierte den Schritt scharf.
Die EU-Kommission hat ihre geplanten Regeln für politische Werbung im Netz präsentiert.
Dem Gesetzesvorschlag zufolge soll politische Werbung auf Plattformen wie Facebook oder Instagram zukünftig als solche gekennzeichnet werden. Zudem soll transparent sein, wer die Anzeige bezahlt hat. Das geplante Gesetz nimmt auch das sogenannte Micro-Targeting ins Visier, bei dem politische Werbung gezielt auf bestimmte Nutzergruppen zugeschnitten wird. Die Anbieter müssen laut der Regulierung die Einwilligung der Nutzer einholen, bevor sie Informationen über deren politische Einstellung, sexuelle Orientierung, Religion oder Herkunft für ihre Anzeigen nutzen.
Die Hälfte der Eltern in Deutschland glaubt, Kinder sollten schon im Grundschulalter ein Smartphone haben.
Das zeigt eine Umfrage des Instituts YouGov. Von über 1000 befragten Eltern gaben 50% an, ihren Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren ein Smartphone überlassen zu haben oder dies zu planen. Gut ein Drittel wolle seinen Kindern hingegen frühestens im Alter von 12 bis 14 Jahren das erste eigene Smartphone geben.
Italien hat diese Woche gleich 2x Millionenstrafen gegen amerikanische Tech-Riesen verhängt.
Anfang der Woche sprach Italiens Kartellbehörde Strafen in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro gegen Apple und Amazon aus. Die Unternehmen hätten illegale Absprachen beim Verkauf von Apple-Hardware getroffen. Beide Unternehmen wollen Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Am Freitag erwischte es Apple erneut, diesmal gemeinsam mit Google. Die Behörde belegte beide Unternehmen wegen Datenschutzverletzungen mit Geldstrafen von jeweils 10 Millionen Euro.
Sternzeit, 27. November. Der große Amateurastronom aus Wiolau. Unter Sternfreunden haben der Name Martin Meyer und der Ort Wiolau einen geradezu magischen Klang. Der charismatische Amateurastronom verstand es wie kaum ein anderer, Menschen die Faszination des Himmels nahezubringen. Jahrzehntelang leitete Meyer das Bruder-Klaus-Landschulheim in Wiolau westlich von Augsburg. Er hat es mit viel Aufwand um eine Sternwarte erweitert und dort zahllosen Menschen aus allen Alters- und Bevölkerungsgruppen die Wunder des Weltalls gezeigt. Legendär sind die jährlichen Planetentagungen, zu denen sich die Amateurbeobachter in Wiolau einfanden, stets inspiriert vom ebenso begeisterten wie begeisternden Martin Meyer. Nachdem er aus Altersgründen die Heimleitung abgegeben hatte, baute er gemeinsam mit seiner Frau Ottilie im nahen Streitheim eine zweite exzellent ausgestattete Sternwarte. Sie wurde am 11. August 1999 eingeweiht, dem Tag der totalen Sonnenfinsternis in Süddeutschland. 2015 kam noch ein kleines Planetarium hinzu. Für seinen unermüdlichen Einsatz für die Popularisierung der Himmelskunde wurde Martin Meyer mit AY sogar von der Internationalen Astronomischen Union geehrt. Der Asteroid 3559 heißt ihm zu Ehren Wiolau Meyer. Dieser etwas kurios anmutende Name war nötig, um Verwechslungen mit den beiden Asteroiden Viola und Meyer mit EY zu vermeiden. Heute vor 5 Jahren ist Martin Meyer, einer der großen Amateurastronomen unserer Zeit, gestorben. Der Wiolau Meyer wurde 84 Jahre alt.
Das war Computer und Kommunikation. Bis nächsten Samstag verabschiedet sich Manfred Kläuber.